Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Unser Thema heute ist wieder einmal Rojava und die kurdische Befreiungsbewegung. Wir senden die Aufzeichnung einer Informationsveranstaltung im Solidarischen Horst, einem Wohnprojekt in Hannover-Badenstedt, wo Nele und Arno, Mitglieder der NAFDEM, des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurden in Deutschland, von ihrer Reise in die Kurdengebiete und nach Rojava berichten. In gemütlicher Runde erzählten die beiden von ihrer eigentlich missglückten Reise, denn in die Rojava-Gebiete durften sie aufgrund irakischer Kurdenwillkür nicht einreisen, aber dennoch war die Reise ein Erfolg, weil sie stattdessen einige Wochen in einem kurdischen Flüchtlingscamp im Nordirak verbringen konnten, wo in politisch feindlicher Umgebung dennoch die autonome Selbstverwaltung wie in Rojava-Gebieten erfolgreich umgesetzt wird. Vor dem Reisebericht der beiden stellt Arno die Kurden und ihre Situation in ihren Siedlungsgebieten vor, ihre Freiheitsbewegung und den Begriff Rojava in seiner doppelten Bedeutung. Zum einen als kurdisches Siedlungsgebiet im Norden von Syrien, entlang der langen Südgrenze der Türkei mit seinen drei Kantonen Afrin, Kobane und Cizre. Rojava ist zum anderen aber auch der Name für die neue, von Öcalan, dem Führer der kurdischen Freiheitsbewegung, angeregten Gesellschaftsstruktur, einer autonomen, basisdemokratischen, herrschaftsfreien Selbstverwaltung, die eng mit einer radikalen Emanzipation und sozialen Teilhabe der Frauen verknüpft ist. Der Mitschnitt, der für die Sendung leicht gekürzt werden musste, beginnt mit einer thematischen Übersicht von Nele.
Grob vielleicht zum Überblick. Wir würden so ein bisschen einsteigen eben mit Rojava. Was ist das eigentlich? Warum ist das auch spannend, sich das von hier anzugucken? Und auch ein, zwei Beispiele nochmal zeigen und auch erzählen, warum wir nicht dahin gekommen sind. Und dann würden wir ein bisschen erzählen wollen über Mahmur in Südkurdistan, ein Flüchtlingscamp im Nordirak, wo wir dann 3 Wochen unserer 4 Wochen in Kurdistan verbracht haben.
Also wir haben uns auf den Weg gemacht nach Rojava. Rojava ist kurdisch und heißt Westen. Damit ist quasi der Westen Kurdistans gemeint. Wenn wir von Kurdistan reden, dann meinen wir das kurdische Siedlungsgebiet. Das ist nicht so ganz konkret definiert wie Staatsgrenzen, aber es ist ein relativ zusammenhängendes Siedlungsgebiet der Kurdinnen und Kurden, die dort seit 1000 Jahren leben. Die Kurden sind eine eigene Gesellschaft, also bezeichnen sich selbst als eigenes Volk. Und wenn wir auch von Kurdistan sprechen oder uns darauf beziehen, dann tun wir das nicht als Nationalstaat. Für uns ist klar, dass Kurdistan irgendwie eine Region ist, in der ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen leben. Wir werden auch von der Freiheitsbewegung Kurdistan reden. Das ist auch ein Terminus, den Kurdinnen und Kurden selber benutzen. Wenn sie von der Freiheitsbewegung reden, dann meinen sie aber nicht alle Kurdinnen und Kurden, die irgendwie politisch bewegt sind, sondern meinen die Bewegung, die sich positiv auf Abdullah Öcalan und die PKK bezieht und aus dieser Strömung hervorgegangen ist. Es gibt auch noch andere Bewegungen, andere Parteien, Organisationen. Vor allem denke ich, ist wichtig, das abzugrenzen zu der Autonomieregion, die im Nordirak entstanden ist, wo es eine eigene Verwaltung gibt, eigene Peschmerga-Einheiten, also militärische Einheiten, eigenes Bildungssystem, Gesundheitssystem und so weiter, also eine kleine Staatlichkeit als Teil des föderalen Irak. Diese Region wird aber politisch nicht von der Freiheitsbewegung kontrolliert. Also da ist es wichtig, so ein bisschen auch das immer im Hinterkopf zu behalten, dass nicht Kurden gleich Kurden sind, sondern es da auch ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie eine freie Gesellschaft oder Kurdistan aussehen soll. Um das auch nochmal geografisch so ein bisschen einzuordnen, das ist so der Mittlere Osten oder ein Teil davon mit der Türkei, dem Iran, dem Irak und Syrien. Und Kurdistan oder das Siedlungsgebiet der Kurden liegt hier so mittendrin. Das ist zum einen sehr schön, weil dadurch die Kurdinnen und Kurden Kontakt zu ganz vielen verschiedenen Menschen haben und Gesellschaften. Zum anderen ist es auch so ein bisschen das, was den Kurden immer als Nachteil gereicht hat, weil sie halt bei der Verteilung der Nationalstaaten in der Region vor gut 100 Jahren halt leer ausgegangen sind und keine eigene Staatlichkeit aufgebaut haben und deswegen bis heute unter den Regierungen der Türkei, Syriens, des Iraks und des Irans leben und dort halt nicht als Kurdinnen und Kurden anerkannt werden oder, so sie anerkannt werden, Bürger zweiter Klasse sind, ihnen also nicht volle politische, demokratische Rechte zustehen. Das ist so ein bisschen die Grundlage, auf der sich die kurdische Frage entwickelt hat mit allen ihren Komplikationen. Also nicht nur politisch sind die Kurden sehr heterogen, es gibt verschiedene Religionen. Ein Großteil gehören dem sunnitischen Islam an, es gibt aber auch andere islamische Konfessionen. Es gibt Alevitinnen, das ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft unter den Kurden, wobei da es Streit gibt, ob es islamisch ist oder nicht. Der Großteil der kurdischen Alevitinnen sagt nein, wir wurden zwangsislamisiert und haben eigentlich eine eigenständige Religion. Sehr bekannt sind die Jesidinnen geworden, vor allem durch die Angriffe des Islamischen Staates. Aber auch in Deutschland, zum Beispiel in Celle, leben sehr viele Jesidinnen. Und dann gibt es auch noch weitere Religionen und Religionsgemeinschaften. Wenn die Kurden von den vier Teilen Kurdistans sprechen, dann sprechen sie vom Norden, Nordkurdistan, damit ist der türkische Teil gemeint. Vom Westen, das ist der syrische Teil in Nordsyrien. Vom Süden, das ist der irakische Teil im Nordirak. Und vom Osten, das ist der Teil im Iran, an der Westgrenze des Irans. Wir wollten nach Rojava, das ist hier im Norden Syriens. Und es gibt drei große Siedlungsgebiete traditionell der Kurden. Das ist einmal Afrin im Westen, dann Kobani und Mujizir. Genau, durch die Staatsgrenze, die gezogen wurde, sind halt diese drei Siedlungsgebiete quasi vom Norden und vom Osten, also von der Türkei und vom Irak, abgetrennt worden. Und deswegen haben die Kurden dort auch eine eigene Entwicklung durchgemacht, den Kontakt zu den anderen Kurden in den anderen Staaten erschwert. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Sprache mehr arabische Einflüsse, in der Kultur mehr arabische Einflüsse. Genau, es gab vor dem Krieg auch große Gemeinden in Aleppo und Damaskus, wo Kurden dann hingegangen sind, um zu studieren oder um zu arbeiten. Vor dem Krieg in Syrien gab es in Syrien etwa 3,5 Millionen Kurdinnen und Kurden, aber auch da schwanken die Zahlen sehr stark, weil sie halt nicht als Kurdinnen und Kurden erfasst wurden, teilweise staatenlos waren, gar keine syrische Staatsbürgerschaft hatten, deswegen nicht mitgezählt wurden. Deswegen gibt es eine grobe Schätzung oder Hochrechnung. Es gab auch eine starke Arabisierungspolitik vom Baas-Regime in Syrien. Es gab Umsiedlungspolitik, dass arabische Familien oder Clans in die kurdischen Gebiete gezielt angesiedelt wurden, um dort die kurdische Siedlungsstruktur auch aufzulösen. Dörfer wurden geräumt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, auf dem die Freiheitsbewegung Kurdistans gestoßen ist, als sie Ende der 70er, Anfang der 80er nach Nordsyrien gegangen ist. Die Freiheitsbewegung hat ihren Ursprung in der Türkei und als sich dort der Militärputsch 1980 abgezeichnet hat, ist ein Teil der Organisation nach Nordsyrien gegangen und hat dort angefangen, sich zu organisieren. Also hat dort Camps aufgebaut, wo sie sich gebildet hat, organisatorisch, aber auch militärisch. Hat dort mit der Bevölkerung Kontakt aufgenommen, dort angefangen auch in der Bevölkerung zu wirken, dort für die Idee von einem sozialistischen, freien Kurdistan zu werben. Und diese Verankerung ist sehr tief. Auch 2004 wurde dann, also als die kurdische Bewegung weg ist von der Idee, wir brauchen auch einen sozialistischen Nationalstaat, hin zu der Idee demokratischer Konföderalismus, da werden wir gleich noch was zu sagen. Auch dort hat dann die Bewegung in Rojava angefangen, sich stärker in der Basis zu organisieren. Es wurde eine eigene Partei für Rojava gegründet, die PYD, PYD. Das ist die Partei, die auch den gesellschaftlichen Aufbruch in Rojava maßgeblich mitgestaltet. Relativ früh, 2005, wurde dann auch eine eigene autonome Frauenorganisierung ins Leben gerufen und so war die Bewegung eigentlich schon nicht vorbereitet, aber ein bisschen besser aufgestellt, als es dann 2011 zum arabischen Frühling gekommen ist. Auch diese Unruhen in Syrien wurden genutzt, um sich weiter im Untergrund zu organisieren. Es gab vorher schon zum Beispiel illegale Sprachschulen, die Clans waren nach wie vor stark, es gab religiöse Gemeinschaften und so weiter, aber ab 2011 wurde das ganz gezielt angegangen, dass eigene Strukturen aufgebaut wurden, es wurden Kommunen aufgebaut, wo die Stadtviertel sich selbst organisiert haben, die sich über Räte vernetzt haben und was von Anfang an auch wichtig war, war Selbstverteidigungsstrukturen, weil schon 2011 sich abgezeichnet hat, dass der Konflikt in Syrien militärisch ausgetragen werden würde. Und als dann 2012 das Regime sich aus den kurdischen Städten zurückgezogen hat, beziehungsweise dort vertrieben wurde, war das so der Beginn der Rojava-Revolution. Wir haben in den Titel der Veranstaltung eine Revolution in Rojava? Fragezeichen geschrieben. Es wird auch nach wie vor darüber gestritten, ob es eine Revolution ist oder nicht. Ich glaube, das wollen wir heute nicht diskutieren. Aber das war so der Moment, also 2012, wo die Bewegung das Regime aus den kurdischen Städten rausgedrängt hat und eine eigene Selbstverwaltung quasi propagiert wurde, offen gemacht wurde. Es gab immer wieder auch den Versuch, sich in einen politischen Lösungsprozess einzubringen, also auf internationaler Ebene anerkannt zu werden. Dort das Rojava-Projekt quasi mit zu einer Lösung der Frage des Syrien-Konflikts zu machen. Das ist bis heute nicht geglückt. Also egal, ob es die Treffen in Genf, in Astana, so überall, wo irgendwie die internationale Gemeinschaft zusammengekommen ist und über Syrien diskutiert hat, wurde der Großteil der Kurdinnen ausgeladen. Was auch zumindest aus der Sicht der Kurdinnen bis heute ein Grund dafür ist, warum es keine politische Lösung für den Syrien-Konflikt gibt. Ab 2014 hat dann der Kampf gegen den IS begonnen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo die meisten in Europa was von Rojava überhaupt erst mitbekommen haben, als es darum ging, Kobane zu verteidigen. Genau, das war so der Moment, wo plötzlich der heldenhafte Kampf der Kurdinnen, vor allem auch der kurdischen Frauen, weltweite Beachtung gefunden hat und eigentlich auch angefangen wurde oder sich hier mehr die Frage gestellt wurde, was passiert da überhaupt und was passiert da gesellschaftlich, politisch, warum können sich die Kurdinnen und Kurden in der Region so behaupten? Vor allem, dass sich auch linke oder demokratische Menschen hier in Europa die Frage gestellt haben, was hat das mit Frauenbefreiung, Basisdemokratie, Ökologie, was hat es damit auf sich? Ne? Es wird die ganze Zeit propagiert, aber wie schaut es damit aus? Und das ist halt was die kurdische Bewegung trotz dieser Kriegssituation, trotz der schwierigen Ausgangslage und der ständigen Angriffe halt die ganzen Jahre gemacht hat, dass sie es geschafft hat, an eigenen Ideen weiterzuarbeiten, dass sie es geschafft hat, die Gesellschaft irgendwie mitzunehmen und auch einfach das auszuprobieren. Was bedeutet es, sich als Stadtteil selbst zu organisieren, für die Probleme selbst einzutreten und diese Struktur halt aufgebaut hat, ein eigenes System. Also ausgehend von Kommunen in den Stadtteilen und Dörfern, die sich dann über Räte und Kongresse vernetzt haben und koordinieren. Und es wird halt begleitet durch Bildung in Form von Akademien und Wirtschaft in Form von Kooperativen. Also auch in den gesellschaftlichen Bereichen werden neue Sachen ausprobiert. Das hat die Bewegung bis heute vorangetrieben. Von Anfang an war klar, es braucht eine eigene feministische Perspektive da drin. Das bedeutet, dass es eine autonome Frauenorganisierung gab und auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Systems Frauen gleichberechtigt partizipieren. Genau, dann gibt es sowohl eine Einbindung, aber auch ein ganz klarer Appell, sich selbst zu organisieren und die eigenen Interessen nochmal selbstständig auch verfolgen zu können. Also an alle Religionen, an alle ethnischen Gruppen, an alle gesellschaftlichen Identitäten wird halt diese Forderung herangetragen, dass man Teil hat am gemeinsamen System, aber auch selbst quasi für die eigenen Interessen einstehen kann. Also wenn gesellschaftliche Freiheit als gemeinsamer Wunsch, als gemeinsames Ziel formuliert wird und das irgendwie der Maßstab ist, dann würde ich sagen, ist Rojava so das erfolgreichste Projekt im Mittleren Osten und deswegen nicht nur für die gesamte Region ein Hoffnungsschimmer. Also viele Leute haben sich auf Rojava bezogen, sind da hingegangen, um es kennenzulernen. Die Araberinnen, die Christinnen nehmen sehr stark teil an dem Projekt. Sondern es ist halt auch ein Projekt, was einfach Mut macht, auch für Linke weltweit. Also es sind ganz viele Menschen aus der ganzen Welt nach Rojava gegangen. Und das wollten wir auch.
Ja, das wollten wir auch, nachdem wir uns sozusagen mehr aus der Distanz und über andere Menschen, die schon da waren, mit Rojava beschäftigt haben und hier ja auch viel Aktionen und Veranstaltungen dazu gemacht haben und um auch die Situation dort bekannter zu machen und diese revolutionäre Gesellschaftsordnung. Wir sind Mitte Juli geflogen und haben dann zwei bis drei Tage versucht, dorthin zu kommen. Und das würde ich euch gerade einmal vorlesen, wie das war. Duhuk statt Rojava oder das widerwärtige Spiel der Großmächte im Mittleren Osten. Am 13. Juli sind wir mit einer kleinen Gruppe in den Irak, nach Südkurdistan, nach Erbil geflogen, um von dort nach Rojava in die Demokratische Föderation Nordsyrien zu gelangen. Dort wollten wir ein Waisenhaus in Kobane besuchen, uns als SozialarbeiterInnen und LehrerInnen mit dem Bildungssektor in Rojava vertraut machen, neue Kontakte knüpfen und dringend benötigte Materialien vorbeibringen. 4 Tage später sitzen wir in Duhuk in Südkurdistan. Einige kurieren den ersten Durchfall aus und alle von uns versuchen mit der Enttäuschung und Wut umzugehen, die das Verwehren der Einreise bei uns auslöst. 2 Tage hintereinander. Am Sonntag und Montag sind wir zur Grenze gefahren. Wir hatten offizielle Schreiben dabei, haben unseren Besuch und unsere Pläne angekündigt, sind Gäste von Einrichtungen und Verantwortlichen in Rojava, doch all das zählt nicht. Was zählt, das sind die Machtspiele derer, die die Grenze kontrollieren und die wirtschaftliche und geostrategische Interessen mit dem Grenzübergang in Semalka, mit der Aufteilung Syriens, der Neubildung einer irakischen Regierung, der Ordnung der Welt zu ihren Gunsten verbinden. Alles nur schlechte Ausreden. Just NGOs and Journalists ist die erste offizielle Formulierung der Grenzbeamtin im Vorzimmer. Nur wenige Meter trennen uns da physisch von unserem Ziel und den Menschen, die dort auf uns warten. Warum, fragen wir, und was macht denn unser Anliegen anders als das einer registrierten NGO? He says no. That's it, you cannot pass. Also er sagt nein, deswegen könnt ihr nicht durch. Über Stunden versuchen wir am ersten Tag eine Erklärung für diese Neuregelung, die erst seit wenigen Tagen in Kraft scheint, zu bekommen. Und wir versuchen, zu ihm vorzudringen. Dem Mann, der hinter der Tür sitzt, hinter der sie, die Beamtin aus dem Vorzimmer, immer wieder verschwindet und dann mit den Pässen und entweder guten oder schlechten Nachrichten zurückkehrt. Hartnäckig versuchen wir, die Absage auszusitzen und fordern immer wieder eine Erklärung ein, gehen ordentlich auf die Nerven und machen unseren Unmut deutlich, ohne Wirkung. Als wir gehen, lächeln wir noch einmal dem jungen Mann zu, der mit uns im Büro saß. Er steht trotz seiner Zurückweisung direkt am Grenzübergang mit seinen Taschen und viel zu warmen Klamotten. Es waren so ungefähr 45 Grad. Er wollte offensichtlich als Kämpfer zu den JPG, den Volksverteidigungseinheiten. Erst versuchte er es mit I want to teach English, also ich möchte gern Englisch lernen. Als die Absage kam, sagte er noch JPG, erntete ein Kopfschütteln und verließ mit hängendem Kopf den Raum. Nun also Duhuk, was uns dort wohl erwartet. Bestürzt und hungrig steigen wir also nach stundenlangen Verhandlungen und Beratschlagen ins Taxi zurück nach Duhuk. Von dort wollen wir es einen Tag später wieder versuchen. Duhuk ist anderthalb Stunden von der Grenze entfernt und wir kommen in einem Hotel unter, in dem zeitgleich Sicherheitskräfte und Vertreter der Regionalregierung Kurdistans tagen. Die weibliche Form muss ich hier nicht nennen, denn es waren alles Männer. Nur Männer also, und überhaupt bewegen wir uns in einer Gesellschaft von Männern. Auf den Straßen kommen uns nur wenige Frauen entgegen. Südkurdistan ist eine autonome Region im Irak, regiert von der KDP, der Demokratischen Partei Kurdistans. Diese besteht aus undurchsichtigen Clan-Strukturen, verfolgt die Idee eines klassischen Nationalstaates und erlaubt der türkischen Regierung Angriffe auf ihr vermeintlich autonomes Territorium, wenn es um Rückzugsräume der PKK geht. Hier orientiert sich alles an Öl und sonstigen Machtinteressen der Regionalmächte sowie der einflussnehmenden NATO-Staaten. Ein bisschen gruselig ist es, mit den Menschen, die in letzter Instanz dafür sorgen, dass wir hier festsitzen, in einem Hotel unterzukommen. Nichtsdestotrotz, beim WM-Finale in der Lounge sind alle gleich, es scheint keine akute Bedrohung zu geben und so versuchen wir es am Montag ein zweites Mal. Diesmal werden wir schon am zweiten von den drei Kontrollpunkten angehalten und gar nicht mehr in die heiligen Hallen des International Office vorgelassen. Wir versuchen dort also bei Nummer 4 von oben erneut unsere Vorhaben und unsere Lage zu erläutern und die einzelnen EntscheidungsträgerInnen durch dauerhafte Präsenz bei 40 Grad im Schatten von unserer Ernsthaftigkeit zu überzeugen. Mit uns ist auch eine zweite Gruppe aus Deutschland dort. 5 ganz unterschiedliche Frauen. Es ist spannend, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie versuchen ebenfalls bereits zum zweiten Mal eine Erlaubnis zu bekommen. Ihr Ziel ist der Aufbau einer Partnerschaft zwischen Universitäten in Rojava und Deutschland. Auch ihre offiziellen Schreiben interessieren hier keinen. Nun stehen wir alle gemeinsam da. LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, Matriarchatsforscherinnen und Ärztinnen, Studentinnen und Übersetzerinnen und lernen die Willkür der Regime um uns herum kennen. Um die Mittagszeit flammt in unserer Delegation nochmal Hoffnung auf. 2 von uns werden an die Grenze vorgelassen und neben einem UN-Mitarbeiter, der sich für unseren Fall interessiert, kennt unser Taxifahrer einen Menschen im Büro des Dritten von oben, welcher uns zusichert, dass er noch einmal schauen wird, was möglich ist. Als wir wieder im Vorzimmer der Nummer 3 auftauchen, kennt uns die Beamtin dort bereits beim Namen. Einige Minuten später sitzen wir bei Chai, also Tee und Wasser, zu zweit im Restaurant um die Ecke und warten auf weitere Informationen, während die anderen bei den Taxen ausharren und genau studieren, welche Produkte Rojava verlassen, zum Beispiel viele lebende Tiere, und welche hineingebracht werden, zum Beispiel Fertigprodukte. Außerdem verlassen leere Öltanker Nordsyrien. Um 14 Uhr fällt die Entscheidung, dass es nichts weiter zu besprechen gibt und wir die Grenze nicht überqueren werden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als wieder nach Duhuk zurückzukehren und weitere Pläne zu schmieden. Den gesamten Abend sitzen wir in der Hotellounge und beratschlagen, wen wir noch einschalten können. Die andere Gruppe telefoniert mittlerweile mit dem Auswärtigen Amt und streitet über die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen deutschen Hochschulen und den Einrichtungen Rojava. Wir bitten auch nochmal einige Abgeordnete und NGOs um das Verfassen eines Solidaritätsschreibens an die Nummer 2. Zwischendrin fällt der Strom aus, das Internet funktioniert nur begrenzt. Doch Süßigkeiten vom Bazar, Tee- und Kaffeesatzleserei mit der Nachricht, morgen um 11.25 Uhr wird es einen freien Weg geben, halten die Moral hoch. Eine rein politische Entscheidung. Die Entscheidung, dass gerade nur wenige Menschen den Grenzübertritt in Semalka nach Rojava übertreten können, verdanken wir Vunetjevan Barzani, dem Neffen des KDB-Chefs Mesut Barzani und dem Cousin von Masur Barzani, dem die Verantwortung für den Grenzübergang obliegt. Die Neuregulierung scheint in Kraft, seit Netjevan Barzani zum Antrittsbesuch von Erdogan in der Türkei war. Die Menschen hier, inklusive Kurdinnen, die aus dem Ausland nach Rojava reisen, weil sie humanitäre Hilfe leisten oder ihre Familienmitglieder sehen wollen, werden damit wie so oft zum Spielball der Machtpolitik Erdogans, der regionalen Clanstrukturen und all der Staaten, die ihre kapitalistischen und menschenverachtenden Interessen in dieser Region sichern wollen.
Hier noch eine Frage. Ja. Djinba ist die Stadt und Rojava ist die Region?
Rojava ist dieses Gebiet, dieses selbstverwaltete Gebiet, oder eigentlich heißt es jetzt Demokratische Konföderation Nordsyrien. Also es hat nochmal den Namen gewechselt, weil es auch wichtig war, den Menschen dort, die sich da organisieren, dass es nicht eine rein kurdische Selbstverwaltung ist, sondern dass es ja alle Menschen, die da vor Ort sind, einschließt. Also all die Völker oder Gesellschaften, die dort leben. Und das fasst halt Demokratische Föderation Nordsyrien viel mehr als dieser kurdische Begriff oder dieses Westen, Rojava, aus der kurdischen Sprache. Genau, und dann noch zu Djinba. Wir haben das jetzt gerade im Video gesehen und die haben ja schon viel von sich erzählt, aber nochmal zur Einordnung. Das Video ist jetzt schon aus dem Frühjahr 2017, also das ist schon fast anderthalb Jahre alt und die haben 2017 auch begonnen, das Dorf aufzubauen, also auch inmitten des Krieges. Und mittlerweile sind sie nicht fast fertig, weil ich glaube, es ist ein immerwährendes Projekt, aber die ersten 30 Häuser stehen und sie haben verschiedene Institutionen, die jetzt fertig sind, nämlich sie haben eine gemeinsame Küche, eine Schule, Naturheilkunde-Center, so ein Ort, wo die Verwaltung tagt, einen Laden und eine Bäckerei, ein Swimmingpool. Und es soll auch noch ein großer Lagerraum entstehen. Und es sind auch jetzt einige eingezogen. Und es gibt so vier verschiedene Hausarten sozusagen, je nachdem, was für Menschen da einziehen werden. Und im Juni haben sie noch geschrieben, wir gehen jetzt in den Prozess zu überlegen, wer jetzt wo einzieht. Und all das sind gemeinsame Prozesse. Also das Dorf hat auch einen Rat von so 8 bis 10 Personen, also so ein Aufbaukomitee, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, die Menschen, die so ein bisschen diesen Aufbau koordinieren. Aber alle, die da einziehen wollen oder auch nicht einziehen wollen, alle, die mitbauen, alle, die sich da aufhalten, alle können mitsprechen, alle können mitentscheiden, wie soll dieses Dorf aussehen. Und die Werte, und Djinba, also Wa ist Raum oder Ort, oder manchmal wird es auch dann mit Dorf übersetzt, aber genau, Ort oder Raum, und Djinn ist die Frau. Also daher kommt die Bezeichnung. Und es soll halt ein Zuhause wie für Frauen aller Ethnien, aller Herkünfte sein. Und es sind manchmal Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, aber auch Frauen, die sich entschieden haben, nicht mit Männern leben zu wollen. Und die dann alleine oder mit ihren Kindern da ein Zuhause finden können. Und organisiert wird es nach den Grundsätzen des demokratischen Konföderalismus, also Selbstbestimmung und demokratische Autonomie, Geschlechterbefreiung und Ökologie, das sind sozusagen die Grundwerte, was auch bedeutet, dass beim Bau ganz viel darüber geredet wird, wie können wir dieses Dorf so bauen, dass es ökologischen Kriterien entspricht, was ist hier eigentlich in der Region vorhanden, wie wurde hier eigentlich früher gebaut und wieder sehr darauf zurückgreifen, auf das, was eigentlich sozusagen da natürlich ist oder natürlich gewachsen oder was da vorhanden ist an Materialien. Ich würde es vielleicht gerade mal dabei belassen, weil wir können ja nachher noch, je nachdem, was euch interessiert, tiefer ins Thema einsteigen, aber ich glaube, sonst wird es zu lang, wenn wir jetzt auch noch von Mahmur erzählen.
Ich habe nur eine Frage. Mhm. Es stellt sich eigentlich die Frage, warum ist eigentlich in dem Gebiet Rojava oder in der Konföderation Nordsyrien so ein Frauendorf nötig? Weil doch eigentlich Männer und Frauen schon herrschaftsfrei zusammenleben in diesem Gebiet. Es ist in den Räten ja ohnehin so, dass, soweit ich weiß, 60% der Mitglieder Frauen sein müssen, sonst ist so ein Rat nicht beschlussfähig und dass also da eigentlich patriarchalische Strukturen schon abgebaut werden. grundsätzlich im gesamten Gebiet.
Ich glaube, das dürfen wir immer nicht missverstehen, dass das eine ein Ziel ist, was aber sehr ernsthaft angegangen wird und wo es sozusagen Methoden gibt von Räte, Kommunen, Ideen von Kritik und Selbstkritik, Persönlichkeitsveränderung, Bildung, die dazu führen sollen, dass wir uns so miteinander organisieren können oder die Menschen in Rojava. Aber wir haben da eine total feudale Gesellschaftsstruktur und Gesellschaftsordnung, auf die die Menschen erstmal treffen oder in denen sie verankert sind. Und da wird nicht innerhalb von ein paar Jahren oder ein Jahrzehnt einfach das Patriarchat abgeschafft, sondern und sie haben aber trotzdem in relativ kurzer Zeit dafür gesorgt, dass an vielen Stellen zum Beispiel Frauen die Kraft haben, sich autonom zu organisieren. Und dass auch Männer daran arbeiten, sozusagen sich weniger patriarchal zu verhalten. Aber das ist immer wichtig, glaube ich, dass wir nicht in so eine Falle tappen von, nur weil das da seit 5 oder 10 Jahren ausprobiert wird in verschiedenen Regionen, ist zack das Patriarchat weg und alles läuft super, sondern da sind ganz tief verankerte patriarchale Mechanismen und viel Feudalismus, das ist nicht weg.
Also das war jetzt ein Beispiel von Projekten, die wir besuchen wollten. Wir hatten auch schon Kontakt zu anderen Einrichtungen, zu einem Waisenhaus, was neu aufgebaut wurde in Kobane, wo wir gerne Öffentlichkeitskampagne zu unterstützt hätten. Wir hatten, oder es gibt eine internationalistische Kommune, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und sich mit Rojava und der kurdischen Bewegung auseinandersetzen und versuchen dort zu begreifen, was dort passiert und zu lernen und es gemeinsam zu unterstützen. Zu denen hatten wir schon Kontakt aufgenommen. Genau, hatten uns so auch mit Leuten vor Ort, die im Medienbereich arbeiten, standen wir in Kontakt und hatten schon so eine Rundreise quasi uns überlegt, was dann alles an der Grenze gescheitert ist, wie Nelia gerade schon vorgelesen hat.
Also es gibt noch viele andere Projekte und wir haben jetzt nur eins rausgegriffen. Also es gibt Kommunen, Kooperativen, die Selbstverwaltung an sich, alles sehr spannend. Und es gibt eine neue Auflage von Rojava, Frühling der Frauen, von 2018 und da wird anhand der Frauenstrukturen diese Selbstverwaltung nochmal erläutert und da sind Kommunen, Kooperativen und all sowas drin erläutert. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Also wir erzählen sonst gern später auch noch mehr, aber
es gibt sogar schon eine Schulpartnerschaft von einer niedersächsischen Schule, ich glaube es in Oldenburg oder so, mit einer Schule in Kobane, soweit ich weiß. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ihr das so erwähnt, auch das ist ein Projekt, was sehr interessant ist. Also die sind auch hingefahren. Also
es gibt ganz viele Projekte. Ne? Es gibt eine Städtepartnerschaftsinitiative mit Frankfurt, es gibt Leute, die nach Kobane gefahren sind, um ein Krankenhaus aufzubauen. Es gibt auch eine Baugruppe mit auch Leuten aus Hannover, die ein Krankenhaus bauen wollen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen und ein bisschen Infomaterial da haben wir dabei. Im Internet findet ihr sehr viel, ansonsten können wir das gleich auch nach der Veranstaltung auch nochmal oder auch in der Diskussion, was hat das mit uns zu tun, nochmal aufgreifen. Trotzdem wollen wir euch ein bisschen davon erzählen, wo es uns dann hinverschlagen hat, weil wir nach Mahmur gegangen sind. Mahmur ist ein Camp, das ist ein Flüchtlings- oder Geflüchtetencamp, was vor 20 Jahren entstanden ist. Dort zwischen Mosul und Kirkuk, südwestlich von Erbil. Wir sind da hingekommen, weil wir in Südkurdistan, also im Nordirak, Kontakt hatten zu Leuten vom Kurdischen Nationalkongress. Das ist eine NGO, die versucht, die verschiedenen politischen und sozialen Organisationen und Parteien und Bewegungen zusammenzubringen und über gemeinsame Interessen oder gemeinsame Themen, die alle Kurdinnen und Kurden betreffen, einen Dialog anzuregen. Und das ist eine NGO, wo Einzelpersonen Mitglieder werden und möglichst aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Organisationen. Und eine Person aus dem Camp Mahmur, also der Co-Vorsitzende vom Volksrat, da werden wir gleich was zu sagen, der ist auch Mitglied beim Kenneke. Und über die Connection sind wir dann quasi in das Camp gekommen. Und das ist ein Camp, was sich seit 20 Jahren dort organisiert.
Aufbruch nach und Ankunft in Mahmur. Unsere Mitbringsel für Rojava. Gut die Hälfte unseres Gepäckes bleiben in Erbil. Wir verbringen über eine Stunde damit, alles zuzuordnen, kleine Briefe zu schreiben, sie reisefertig zu machen. Sie werden nun auf einem anderen Weg unsere Freundin in Rojava erreichen. Das ist schade und trotzdem gut zu wissen, dass das möglich ist. Wir fahren raus aus Erbil und rein in die Weite. Berge und Wüste links und rechts der Straße. Gut eine Stunde führt der Weg nach Mahmur, das zwischen Kirkuk und Mosul liegt. Westlich davon ist das Schengal-Gebirge. Unser Fahrer erzählt viel über die Geschichte des Camps und vor allem über die Moral ihrer BewohnerInnen. Anfang der 90er sind die Familien, die dort leben, aus Dörfern in und um Schirnak in Nordkurdistan geflohen, weil sie dort von der türkischen Regierung verfolgt wurden. 2014 hat der islamische Staat Daesh versucht, das Camp einzunehmen und ist von der Guerilla auf den Bergen und den Menschen im Dorf erfolgreich vertrieben worden. Am Ende der Strecke nehmen wir den Weg über die Berge. Dort halten sich Guerilla der PKK auf, um das Camp zu schützen. Der Weg durch die Stadt Mahmur, die gleich nebenan liegt, ist zu unsicher. Dort hat die Hashdi-Shabi-Miliz die Kontrolle und es wäre unklar, ob sie uns durchlassen würden. Oben auf dem Berg kommen wir durch den ersten PKK-kontrollierten Checkpoint. Leicht zu erkennen an der bekannten Guerilla-Kleidung. Einen kurzen Moment können wir von oben auf das Camp herunterschauen. Es wirkt wie eine grüne Oase in der Wüste. Die BewohnerInnen dort haben seit dem Beginn des Camps 1998 Bäume gepflanzt. In der Stadt, die rechts, gab es bis dahin kaum welche. Der neueste Erfolg ist das gerade eröffnete Krankenhaus, zu dem auch die Menschen aus der Stadt Mahmur kommen, weil sie dort besser versorgt werden. Über lange Zeit und in Eigeninitiative haben sich die Menschen des Camps, welches 2200 EinwohnerInnen beherbergt und mittlerweile aus Häusern und einer kompletten Kleinstadtinfrastruktur besteht, in der Akademie, in der jetzt wir arbeiten und leben, zu Medizinerinnen aus- und fortgebildet. Wir werden in einem großen Wohnzimmer mit Bildern von Abdullah Öcalan, Sakine Jansis, weiteren Symbolen der Freiheitsbewegung Kurdistans und JinTV, dem Frauensender der Freiheitsbewegung, empfangen. Es tut gut, jetzt hier zu sein und endlich richtig in etwas zu starten. Bei Wasser und Chai lernen wir uns ein wenig kennen, dann geht es in unser Zuhause. Wir Frauen werden in der Akademie wohnen. Ein großes Gebäude mit Wohnzimmer, jetzt unser Schlafraum, Küche, Hörsaal und Lernräumen und einem Garten, ebenfalls mit Sitz- und Lerngelegenheiten. Durchatmen und genießen. Die Männer schlafen im Gästehaus nicht weit von uns, aber weit genug weg. Wir ruhen uns aus, kommen an, richten uns ein. Wir lernen Shakir kennen, der die Akademie betreut. Er wird unser täglicher Begleiter hier in und ums Haus sein. Am Abend besuchen wir das Haus der Gefallenen, Mala Sheidan. Über 600 Bilder hängen dort. Gefallene aus über 400 Familien in Mahmur. Menschen, die im aktiven Kampf gefallen sind, auf der Flucht. Solche, die sich hier im Volksrat eingebracht haben. Wir sitzen mit dem Co-Vorsitzenden zusammen und besuchen die Familie des letzten Gefallenen. Vor 10 Tagen wurde sein Tod bekannt gegeben. Er kam schon vor einigen Monaten in Ahmet in Diyarbakir ums Leben, beim Angriff der türkischen Armee. Seine Familie empfängt uns warmherzig. Wir diskutieren ein wenig die politische Lage, trinken Wasser, Chai und am Ende gibt es auch noch reichhaltiges, leckeres Essen. Es kommen immer wieder Gäste hinzu, bald wird es Zeit zu gehen. Die Schwester des Gefallenen ist in der Guerilla, auch sie nimmt an der Runde teil, da sie gerade für den Moment zu Hause ist. Auf dem Rückweg gehen wir am Jugendzentrum vorbei, dort ist Musik, der ganze Platz ist voll. Es wird getanzt und wir reihen uns, einige sofort, andere nach erstem Zögern, in die Reihen ein. Ein schöner Tagesabschluss nach vielen Eindrücken und einer großen Vorfreude auf die Zeit hier.
Genau, wir haben jetzt noch ein paar Fotos mitgebracht. Würden euch parallel zu den Fotos halt so ein bisschen erzählen oder einen kleinen Eindruck davon geben, was wir für einen kleinen Eindruck von Mahmur und dem Leben dort bekommen haben. Wir waren teilweise 3, teilweise 4 Wochen im Camp, haben viele Gespräche geführt. So offizielle Gespräche mit den Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch Leute, bei denen wir eingeladen waren, die wir so getroffen haben.
Also es ist alles recht einfach gebaut. Das Camp selbst bekommt auch Unterstützung oder hat in der Vergangenheit Unterstützung bekommen von den UN und von der irakischen Zentralregierung.
Das Camp liegt nämlich im Grunde am Rand zwischen dem Gebiet, was von der Zentralregierung kontrolliert wird und dem Gebiet, was zur Regionalregierung gehört. Aber diese Unterstützung, vor allem mit Lebensmitteltransporten, sind halt sehr rudimentär und reichen halt eigentlich nicht. Sodass das Camp immer auch gezwungen war, aus eigener Kraft zu überleben und sich aus eigener Kraft was aufzubauen. Und das ist in den 20 Jahren auf jeden Fall gelungen, was aufzubauen. Es gibt so ein bisschen Subsistenzwirtschaft, ein bisschen Viehhaltung, ein bisschen Ackerbau. Aber es liegt halt mitten in der Wüste und ist deswegen halt sehr schwierig. Der Ort wurde den Leuten zugewiesen, nachdem sie 4 Jahre lang durch die Autonomieregion geirrt sind in den 90ern. Es ist ihnen quasi vom Saddam-Regime zugewiesen worden, eher mit der Erwartung, dass die Leute dort aufgeben oder einfach sterben und nicht mit der Vorstellung, dass dort irgendwie eine eigene Siedlung, eine eigene Kleinstadt aufgebaut werden kann. Ja,
Wir haben ja schon gesagt, das Camp organisiert sich nach den gleichen Ideen, also hat das gleiche politische System mit Kommunen an der Basis. Es gibt 5 Stadtteile, die jeweils ihre Kommune haben, sich also auch um ihre eigenen Belange kümmern. Es gibt für verschiedenste Bereiche Kommissionen, also so, wenn die Kommunen nicht weiterkommen oder ihre eigenen Kommissionen Probleme nicht lösen können. Oder es Themen gibt, die das gesamte Camp betreffen, dann gibt es Kommissionen für das gesamte Camp. Und es gibt halt Räte. Es gibt einen Volksrat, wo die Vertreterinnen oder die Delegierten, es ist keine repräsentative Demokratie, sondern eine direkte Demokratie, quasi ein Mandat, was die Vertreterinnen im Volksrat quasi direkt von den Kommunen bekommen. In dem Volksrat sind also die Sprecherinnen der Kommunen und Sprecherinnen aus den Kommissionen, aber auch Delegierte von den Frauen und den Jugendstrukturen, die ihre eigenen Räte, Kommissionen und Kommunen haben.
Genau, das waren zum Beispiel die beiden Co-Vorsitzenden vom Volksrat. Es gibt in den gemischten Strukturen gibt es immer bei den Sprecherinnen immer eine Frau und einen Mann, die das Amt gemeinsam ausführen, damit es halt keine Machtzentrierung und vor allem halt keine alleine männliche Funktion gibt. Und die Geschlechterquote, die eben schon angesprochen wurde, mit 40% Geschlechterquote, ist auch in allen gemischten oder gemeinsamen Strukturen Pflicht.
Das ist so ein bisschen die Struktur. Das, genau, das zum Beispiel ist der Ort, wo sich die Frauenbewegung ihren Ort geschaffen hat. Ein großes Haus, wo der Frauenrat seinen Sitz hat. Um das aber zu verstehen, wie das wirklich funktioniert und warum das anders funktioniert als in anderen Demokratien, mit anderen demokratischen Systemen, genau, macht, glaube ich, ein Beispiel aus der Arbeit der Frauenstrukturen sehr deutlich.
Ja, erstmal vielleicht ganz grundsätzlich, dass die Frauen, das haben wir jetzt ja schon gesagt, autonom organisiert sind, also ihre eigenen Strukturen haben. Und auch die jungen Frauen haben ihre eigenen Strukturen und die sind dann auch nochmal in der Jugend organisiert. Und dieses Haus ist aber sozusagen für alle Frauen da. Und es gibt dann noch ganz viele verschiedene Fraueneinrichtungen, also sowas wie eine Akademie oder einen Kindergarten, teilweise auch einen Laden, wo Dinge verkauft werden und selbst gemacht werden. Ein Beispiel, was ich finde, was so ein paar Dinge ganz gut erklärt und was wir einfach selber da mitbekommen haben, war, es gibt eine Ärztin, die wir auch besucht haben, weil nicht zuletzt, also einmal, weil sie der Ärztin ist, aber sie ist auch vor langer Zeit aus Deutschland nach Kurdistan gegangen. Und sie hat eine Geschichte erzählt, mir kam die zu Ohren im Gästehaus in der letzten Woche, da hat eine andere Person dort, als wir da geschlafen haben, erzählt, dass sie im Krankenhaus war und dann gleichzeitig eine Frau da war, die offensichtlich geschlagen wurde und ihr Mann war auch da, der Mann, der sie geschlagen hat und auch die Kinder. Und ich hatte mich vorher viel damit beschäftigt oder viel versucht rauszufinden, was ist eigentlich hier mit Gewalt an sich im Camp und was ist auch mit Gewalt gegen Frauen, weil häusliche Gewalt gibt es überall, nicht zu wenig. Und genau, sie hatte erzählt, sie war gerade da und dann kam diese Frau und die war offensichtlich irgendwie mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Und dann hat die Ärztin gefragt, was los ist, was passiert ist. Und dann wurde auch deutlich, ihr Mann hat sie geschlagen und er hat nicht nur sie geschlagen, sondern auch die Kinder. Und dann hat die Ärztin die Sicherheitskräfte gerufen. Da kamen dann Frauensicherheitskräfte, also weil es eben auch nicht nur Männer sind, die in der Sicherheit beschäftigt sind, sondern auch Frauen. Dann kamen die Frauensicherheitskräfte, haben mit der Frau geredet, was sie sich wünscht, was gerade wichtig für sie ist. Und die hat gesagt, sie braucht ganz klar gerade eine Trennung. Dann war klar, dass der Mann sozusagen erstmal auf Distanz gehen muss und es wurde überlegt, wo kann der hin. Das war spät abends. Gab es dann erstmal keine Möglichkeit. Dann haben die Sicherheitskräfte ihn mitgenommen zu ihrem Ort. Und es gibt so die Verabredung oder die Regel, dass Menschen für 24 Stunden sozusagen in einem Raum oder einer Zelle festgehalten werden können, aber nicht länger. Und dass es auch nicht darum geht, eine Bestrafung herzustellen darüber, sondern eine Distanz aufzubauen, also Raum zu schaffen für Betroffene. Und dann wurde mit der Frau geredet, was sie braucht. Dann ist so, dass der Frauenrat oder Strukturen des Frauenrates sich der Frau annehmen und mit der Frau in Kontakt gehen und schauen, was braucht die, kann die zu Hause bleiben, was mit ihren Kindern, was brauchen die. Und so war dann klar, sozusagen für die Frau gibt es eine Struktur, die sich kümmert und die Zeit über Nacht oder bis zum nächsten Tag, bis die 24 Stunden vergangen sind, wurde genutzt, um zu schauen, wer übernimmt Verantwortung für das Verhalten des Mannes. Und das läuft so, dass die Analyse ist, dass wir nicht selber verantwortlich sind für individuelles Fehlverhalten. Also natürlich sind wir verantwortlich, aber dass es die Gesellschaft ist, die eigentlich unser Fehlverhalten hervorruft. Und dass wir als Gesellschaft dafür sorgen müssen, dass wir einen Umgang finden mit diesem Fehlverhalten und dass wir uns alle verändern können. Und diese Basis oder diese Theorie führt zu der Praxis, dass dann die Strukturen, in denen der Mann aktiv sind, sich darum kümmern, sich mit ihm darüber auseinanderzusetzen, wie es dazu kam, dass er sich so verhalten hat, ob er bereit ist, sein Verhalten zu überdenken, sich zu verändern oder nicht. Und in den wenigsten Fällen ist es in Mahmo so, dass Menschen aus dem Camp ausgeschlossen wurden, was sozusagen die letzte Konsequenz wäre. Wenn eine Person sich damit nicht auseinandersetzen will, sich wiederholt fehlverhält, dann gibt es auch die Möglichkeit des Ausschlusses. Aber das ist etwas, was in der Praxis kaum vorkommt. Und dann wird sozusagen in diesen 24 Stunden geguckt, wer in welchen Strukturen ist der, in welcher Kommune ist der in irgendeinem Rat, ist der vielleicht organisiert unter den Taxifahrern oder bei den Bäckereimenschen, so, und dann wird auf die Strukturen zugegangen und gesagt, hier, das ist sozusagen auch euer Problem, damit müsst ihr euch jetzt auseinandersetzen. Das ist so eine Art und Weise des Umgangs und das ist auch das Ergebnis der Frauen arbeiten dort vor Ort, dass sowas möglich ist. Also der Stellung der Frau in der Gesellschaft, aber auch des Kampfes gegen viele Widerstände, die die Frauen da geführt haben, seit es auch dieses Camp gibt. Und weitere Errungenschaften sind dann sowas, und das ist auch sehr interessant zu vergleichen mit der Stadt Mahmo nebenan, die wirklich nur 10 Minuten entfernt ist, dass es im Camp Mahmo nicht sowas gibt wie Vielehen von Männern. Das wurde ganz am Anfang abgeschafft. Der Frauenrat hat gesagt, das kommt nicht in die Tüte, so, und dann wurde das durchgesetzt. Es gibt kein Brautgeld mehr, was irgendwie Tradition war oder ist. Wir haben mit Frauen da gesprochen, die nicht heiraten oder heiraten wollen, sondern die ohne Männer leben. Auch das ist was, was in der Stadt Mahmo nichts Anerkanntes ist. Und die Frauen im Camp haben uns auch erzählt, dass sie sich immer sehr seltsam fühlen und gleichzeitig auch ein bisschen stolz, wenn sie mal in die Stadt Mahmo fahren und da durch die Stadt laufen, sozusagen mit ihrem Gefühl von einem freieren Leben, obwohl sie in diesem Camp sind, was ein sehr begrenzter Rahmen ist, wozu wir vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen können, warum es so begrenzt ist. Ja, das vielleicht, um so ein bisschen zu erläutern, wie das dann in der Praxis aussieht oder wie sich diese Frauenstrukturen auch auf das Alltagsleben der Frauen und auch der anderen Menschen positiv auswirken.
Und es war halt mit jeder Kommission oder mit dem Aktivisten, mit dem wir gesprochen haben, wurde immer ganz weit ausgeholt, um zu erklären, was jetzt die eigene Arbeit, die konkrete Arbeit damit zu tun hat. Also wenn wir dann über Wirtschaft oder die Außenbeziehungen gesprochen haben, wurde immer ganz weit ausgeholt und immer noch die Geschichte des Camps erzählt und dann die Geschichte der kurdischen Gesellschaft, um sich selbst darin zu verorten und darin auch eine Verantwortung für das gesamte Camp, aber auch für die gesamte Gesellschaft und einen gesellschaftlichen Wandel darin zu erkennen. Das fängt halt auch schon früh an, also es ist wirklich, dass die komplette Gesellschaft mitgenommen wird. Es gibt eine autonome Jugendstruktur, also das bedeutet, dass zum Beispiel junge Frauen doppelt autonom sind, weil sie sich nicht nur als junge Frauen organisieren, sondern auch als junge Frauen organisieren. Und genauso organisieren es halt auch die Jugendlichen im Camp. Ihre eigenen Räume, ihr eigenes Jugendzentrum, eine Bildungseinrichtung. Versuchen auch für die Jugend im Camp ein Angebot zu schaffen über Sport, Kultur, also es wird viel Volleyball gespielt. Es gibt auch Angebot extra für die jungen Frauen, die spielen zum Beispiel jetzt nur Männer. Das ist auch ein nach wie vor, obwohl die Jugendlichen dort im Camp aufgewachsen sind, seit 20 Jahren mit Ideen von einem egalitären Leben quasi aufwachsen, ist trotzdem nach wie vor die Gesellschaft halt geprägt. Im gesamten Camp wird viel, aus ganz einfachen Mitteln viel geschaffen. Nicht nur was die Infrastruktur angeht, sondern einfach auch Kunst, Kultur. Also es wird viel selbst Musik gemacht, selbst gemalt, selbst Theater gespielt. Es werden kleine Filme produziert, also mit ganz einfachen Mitteln. Und das ist halt auch wichtig für die Jugend, dass sie trotz der Situation von einem Camp, was sehr rudimentäre Mittel hat, trotzdem, würde ich sagen, sehr hohen Bildungsstandard hat. Also wir haben mit denen diskutiert über europäische Kultur, über das Leben in Europa, über Politik, also alles Themen, die sie auf jeden Fall sich selbst auch ganz viel aneignen und sich selbst auch ausprobieren können und auch ernsthaft am politischen System teilhaben. Also es ist nicht so, dass sie ihr Jugendzentrum und ihre Organisation haben, sondern es ist so, dass sie dann auch im Volksrat mit drin sitzen, mitentscheiden können und ihre Entscheidungen auch autonom treffen können.
Frage habe ich doch noch. Das sieht doch nicht aus wie ein Camp, das sind doch richtige Häuser und das ist doch, also unter Camp stelle ich mir Zelte und sowas vor und das hier ist ja ganz anders.
Ja.
Meine Frage ist, wie ist das möglich, wo kommt das Material her und wieso heißt das überhaupt noch Camp?
Also was das, also ich habe mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wenn Sie so einen, sich so viel aufgebaut haben und eigentlich, ne, aus meiner Sicht von einem Europäer, der da 3 Wochen war, sich ein sehr gutes Leben auch aufgebaut haben. Also wenn man sich den Umgang miteinander und das Leben miteinander anguckt, haben sie ein sehr, finde ich, ein schönes Leben. Aber es ist halt gezeichnet von Armut und von ganz vielen Einschränkungen. Sie haben zum Beispiel keine Pässe. Sie können nicht die Autonomieregion verlassen oder den Irak verlassen. Sie können nicht einfach reisen. Sie haben keinen freien Zugang zu Universitäten. Sie kriegen ein Kontingent und können pro Jahr nun bestimmte, sehr beschränkte Anzahl von Absolventen quasi an die Unis in Südkurdistan schicken. Der Strom, also den können sie nicht selbst oder produzieren sie teilweise nur selbst, sondern er kommt dann aus Mosul so, ne? Und da sind sie abhängig. Wie gesagt, es gibt nach wie vor auch Lebensmittellieferungen oder Projekte, die sie schreiben, wo sie dann von der Zentralregierung oder den UN Mittel für eine Schule oder so haben wollen, wo diejenigen, die es entscheiden, halt auch immer wieder Nein sagen. Ne? Also es ist eine ganz große Prekarität da im Leben. Und was ich ganz bezeichnend fand, dass sie auch in allen Gesprächen gesagt haben, wir sind nicht freiwillig hier. Wenn man uns entscheiden lassen würde, dann würden wir zurückgehen in die Türkei, also nach Nordkurdistan, wo wir herkommen, in unsere Dörfer, würden die wieder aufbauen und dort unser Leben leben. Wir sind nicht für die Wüste hier geschaffen. Das ist kein Ort, den wir uns selbst freiwillig ausgesucht haben. Aber dafür muss die kurdische Frage gelöst werden. Also dafür muss das AKP-Regime zumindest ganz stark eingeschränkt werden. Dazu muss es kulturelle und politische Freiheiten geben. Dafür müssen wir anerkannt werden mit unseren Rechten als Staatsbürgerinnen und so weiter. Und deswegen leben wir nach wie vor, obwohl wir 20 Jahre schon hier sind, seit 25 Jahren auf der Flucht, leben wir in einer Ausnahmesituation. Also das wird ganz offen so kommuniziert. Und wenn man halt auch so ein bisschen hinter die Fassaden guckt, dann ist auch vieles einfach sehr rudimentär. Also wir können ja mal weitergehen. Es gibt eine Verwaltung, das ist quasi die Verwaltung vom Camp Sheikh Rustem Judi, so heißt das Camp Mahmur. Das hat ein eigenes Verwaltungsgebäude mit einem kleinen Fuhrpark, Müllabfuhr, also alles, was man sich so bei so einer kleinen Kommunalverwaltung vorstellt. Also, aber zum Beispiel ist sowas wie Elektrizität, Wasserversorgung, Abwasser, ist halt alles rudimentär. Also Abwasser läuft zum Beispiel oberirdisch ab. Die Leute sagen auch, wir haben zum Beispiel mit Leuten aus dem Gesundheitsbereich gesprochen, die haben gesagt, ja, wenn wir die Mittel hätten, würden wir es natürlich unter die Erde legen, aber haben wir nicht, können wir jetzt nicht, ne? Also da sind uns die Hände gebunden, deswegen sind halt so prekäre Abwassersituationen da. Oder das Wasser muss, es gibt Brunnen, die aber nicht den Wasserbedarf des Camps decken, sodass der Grundwasserspiegel immer weiter absinkt und ein Teil, vor allem das Trinkwasser, muss halt mit Tankern gebracht werden. Das sind eigentlich Situationen, wo es Lösungen für entwickelt werden könnten, auch ökologische oder ein bisschen Technologie, einfache Technologie, halt auch irgendwie relativ einfache Lösungen, aber dafür brauchst du halt ein paar Mittel.
Nochmal kurz auch zu der Lage, also weil wir da so ein bisschen auch den Ausblick haben, das ist halt allerhöchstens sowas wie eine Duldung, also wenn man überhaupt davon sprechen kann, also um auch nochmal auf dieses Ob-Camp oder nicht zurückzukommen, so drumherum nur Feinde. Also drumherum ist irgendwie eine irakische Zentralregierung, die keine Lust auf die hat. Dann die südkurdische Autonomieregierung, die bekämpft und da nicht haben will. Dann ist 12 Kilometer entfernt, hat Daesh, also der IS, noch Dörfer. Drumherum ist die Hashi-Shabi-Miliz, die auch krasse Kriegsverbrechen begangen hat und die manche auf eine Stufe stellen mit dem IS. So, das ist die, und täglich droht Erdogan, dieses Camp zu vernichten. Weil er sagt, das ist alles PKK, weil das halt kurdische Menschen aus Nordkurdistan sind. So.
Und weil sie Rojava praktizieren. Und Rojava ist ja nicht nur ein Gebiet, das ist ja auch eine Gesellschaftsidee.
Ja, und da ist interessant, weil ich sagen würde, Rojava praktiziert auch Mahmur, weil Mahmur sozusagen de facto vor Rojava war. Und vieles, was da an so Bildungskonzepten oder Gesundheitskonzepten entwickelt wurde, wurde dann aus Mahmur zum Beispiel auch nach Rojava gebracht oder in den Schengen. Und es gibt ganz viel Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen. Aber da sozusagen die im Camp damit ja schon einige Jahre früher angefangen haben, ist das auch ganz viel so ein Prototyp. Also so, oder das wird so auch als Prototyp bezeichnet, weil da haben diese ersten Ausbildungen eigentlich stattgefunden und wurden dann transferiert, auch unter anderem nach Rojava.
Oder so ein Generator, ne? Es gibt irgendwie den halben Tag gibt Strom aus Mosul, dann funktioniert das Internet, ja. Und den
Dann gibt es so ein paar Stunden, wo es keinen Strom gibt und den Rest des Tages wird der Strom halt über so einen riesen Generator produziert, der halt so groß ist wie so ein Schiffscontainer und mega stinkt und leer macht. Aber dadurch wird dann halt irgendwie sowas wie Kühlschränke betrieben, damit halt nicht das ganze Essen schlecht wird.
Und der Strom aus Mosul kommt auch nicht immer.
Genau, es gibt auch so immer wieder Versuche, auch sowas wie eine solidarische Ökonomie aufzubauen. Oder gab es immer wieder. Es gibt seit einem Jahr eine Konsumgenossenschaft, die diesmal wirklich ernsthaft aufgebaut wird, wurde uns versichert. Aber es wird halt ganz viel probiert. Ne? Also mit einfachen Mitteln wird ganz viel versucht zu machen. Es gibt eine Wochenzeitung.
Und bei dieser Genossenschaft oder Konsum, wie hast du es genannt? Gemeinschaft?
Konsumgenossenschaft.
Ist interessant, dass also es gibt jetzt sozusagen noch so EinzelhändlerInnen sozusagen im Dorf, aber die verkaufen zum Beispiel alle zum gleichen Preis. Also die haben sozusagen einen eigenen Laden und nicht alles läuft zentral, aber es gibt keine unterschiedlichen Preise und damit sozusagen eigentlich keine Konkurrenz darin, wer macht jetzt hier die besten Angebote. Und
ja, das ist ja auch in den Rojava-Gebieten so. Privateigentum ist nicht abgeschafft, aber es löst sich allmählich auf und Preise werden abgesprochen.
Mhm. Ja, also das ist ja auch das, warum wir sozusagen jetzt den Vortrag trotzdem machen, weil sozusagen Rojava und Mahmur ganz ähnliche, also nach dem gleichen System sich organisieren und da wir sozusagen die Sachen aufeinander übertragen können, auch wenn natürlich nicht alles total deckungsgleich ist oder die Entwicklungen sind ja auch in Rojava anders. Also in Kamischlo sind die, in Jizire sind die Entwicklungen anders als in Raqqa, was vor zwei Jahren erst vom IS befreit wurde. So. Also das, so auch da haben wir ja einen unterschiedlichen Entwicklungsstand.
Genau, eine sehr zentrale Einrichtung im Camp ist die Organisation der Familien der Gefallenen. Die kam ja auch im Jinwa-Video, hat ja eine Frau gesagt, dass sie Mitglied dieser Organisation halt in Rojava ist. Und das ist eine Organisation, die halt auch für die Gesellschaft sehr wichtig ist, weil sich dort die Angehörigen von im Kampf um Freiheit Gefallene quasi selbst organisieren. Und Nela hat ja eben schon Zahlen genannt von 400 Familien, 600 Gefallene im Camp. Mahmur zählt die Gefallenen nicht nur diejenigen, die sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen haben, sondern alle, die im Laufe der Geschichte von Mahmur aufgrund der Umstände ums Leben gekommen sind. Also auch Leute, die auf dem, also bei dieser Odyssee bis Mahmur verhungert oder verdurstet sind, Kinder, die von Skorpionbissen oder Stichen daran gestorben sind, aber der Großteil machen halt die Leute aus, die sich dem bewaffneten Kampf, dem bewaffneten Widerstand angeschlossen haben und dann im Kampf in Rojava, bei der Verteidigung Afrins, aber auch in den kurdischen Bergen, im Kampf gegen das türkische Militär ihr Leben gelassen haben. Die Familien und auch vor allem die Organisationen, aber auch die Familien haben ein gewisses Standing auch in der Gesellschaft. Also es ist die komplette Gesellschaft nimmt quasi Anteil daran, wenn Menschen ihr Leben verlieren. Und es gibt auch eine große Solidarität und Unterstützung. Es gibt vom Camp organisiert einen Fonds für Familien, die dann in materielle Schwierigkeiten geraten. Aber es gibt halt vor allem ganz viel Zusammenhalt über das Gedenken an die Gefallenen. Der Ort ist mitten im Camp, wird auch für andere Versammlungen genutzt. Also es gibt einmal die Woche gibt es das Treffen, wo die Angehörigen zusammenkommen, wo entweder Trauerfeiern stattfinden oder aber auch wichtige Themen besprochen werden, die das ganze Camp betreffen, weil die Familien auch als quasi Multiplikatorin wahrgenommen werden. Also sie werden verstanden als Leute, die gehört werden in der Gesellschaft und also werden dann auch so eingebunden in wichtige Entwicklungen im Camp. Und es ist zum Beispiel so, das hat Nele ja auch in einem Text erwähnt, wenn ein Mitglied einer Familie stirbt, dann ist es halt auch üblich, dass die nicht nur die Verwandten und Bekannten, sondern auch andere, also das, ich meine, man kennt sich eh im Camp, es sind 12.000 Einwohner, deswegen kennt man sich oder weiß zumindest, wie man miteinander, also wer noch verwandt ist oder wie man zueinander steht. Und alle gehen halt dann auch die Familie besuchen und kunden ihr Beileid, aber unterstützen auch, wo Unterstützung gebraucht wird. Die Gedenkkultur ist auch nicht nur eine Sache in Mahmur, sondern ist ja auch, also wer sich schon ein bisschen mit Rojava beschäftigt hat, da ist das ja auch total präsent, dass oft Beerdigungen stattfinden oder Trauerfeiern. Das ist aber auch was, was die komplette kurdische Bewegung oder die Freiheitsbewegung halt ausmacht. Also zum Beispiel auch hier in Deutschland gibt es auch regelmäßig Gedenkveranstaltungen. Bei uns bei NAVDEM im Gesellschaftszentrum findet auch jeden Monat eine statt. Die nächste ist am 25. Oktober um 17 Uhr. Also wer da mal Interesse hat, sowas kennenzulernen, sich anzugucken, ist auch herzlich eingeladen, mal bei uns im Gesellschaftszentrum vorbeizuschauen, in der Königsworter Straße 2. Selbstverteidigung ist auch für Mahmud halt ein großes Thema. 2014 stand der IS im Camp, da wurde das Camp quasi kurzfristig evakuiert und der IS hat sich für 2 Tage im Camp auch aufgehalten. Und die PKK-Guerilla ist ja damals nicht nur den Jesiden im Schengal, sondern auch generell den Menschen in Südkurdistan zur Hilfe gekommen und hat dort dann quasi den Kampf gegen den IS aufgenommen und hat auch den IS aus Mahmud vertrieben. Und seitdem hat sich die Guerilla auch aus den Bergen hinter dem Camp, also nicht im Camp selbst, sondern aus den Bergen, die im Rücken vom Camp liegen, quasi nicht zurückgezogen, sondern es gibt nach wie vor diese Stützpunkte. Und um das Camp herum gibt es auch eine Verteidigungsanlage, die von den Leuten aus dem Camp selbst gestellt wird, wo auch alle dran teilnehmen. Also alle müssen einmal im Monat einen Wachdienst leisten, alle Erwachsenen. Und das ist schon auch eine reale Bedrohungssituation. Also zum Beispiel die Angriffe, die Nele erwähnt hatte von der Türkei. Es gab im letzten Jahr, das letzte Mal, wo es einen Luftangriff auf das Camp gab, wo ein komplettes Gebäude durch Drohnen oder Flugzeuge, man weiß nicht genau, aber aus der Luft halt in Schutt und Asche gelegt wurde.
Und 2 Menschen gestorben.
Das ist halt ein reales Bedrohungsszenario. Zum Bildungsbereich, das ist zum Beispiel ein Kindergarten, der auch mit Unterstützung von NGOs aufgebaut wurde, auch vom UNHCR, der hat das zum Beispiel mit aufgebaut. Also das UNHCR ist auch nach wie vor nicht ganz aus der Verantwortung raus, wird auch immer wieder adressiert, dass sie mehr machen sollen. Zum Beispiel haben wir mit einer Lehrerin gesprochen aus dem Bildungsbereich, ich glaube von der Grundschule war sie selbst, die nach Rojava gegangen ist und dort auch Kurdisch unterrichtet hat für eine gewisse Zeit. Das sind weiterführende Schulen, also es gibt Kindergärten und Grundschulen für die verschiedenen Kommunen und dann gibt es weiterführende Schulen. Und wie wir schon gesagt haben, man kann quasi sein Abi im Camp machen, aber es gibt keine Uni. Es gibt noch die Akademie, das ist auch der Ort, wo wir dann uns aufgehalten haben die meiste Zeit. Das ist eine Akademie für Kunst, Wissenschaft und Bildung, wo halt bestimmte, vor allem Sozialwissenschaften, aber auch Gesundheit und so weiter unterrichtet werden, um die Schülerinnen und Schüler nach ihren Schulabschlüssen quasi weiterzubilden und auch die Möglichkeit zu geben, selbst zu lernen. Also es wird dann auch viel in Kooperation mit den Lehrenden gemeinsam entwickelt. Also Lehrpläne oder auch die Auswertung von Unterricht und so weiter wird gemeinsam gemacht. Auch dort wird versucht, ja, anders zu lernen. Das ist noch das Krankenhaus, damit wollen wir auch enden. Es gibt 2 Krankenstationen und 1 Krankenhaus.
Ich habe nur noch im Kopf, dass ein Traumazentrum gerade aufgebaut wird. Es gibt dieses Krankenhaus, das ist relativ neu.
Und das ist auch noch das Foto, also einmal von unserer Reisegruppe und dann aber auch von der Freundin mit dem roten Rock, die selbst vor 25 Jahren nach Kurdistan gegangen ist, also auch zum Beispiel die Menschen aus Mahmud auf ihrer Flucht schon begleitet hat, jetzt die letzten Jahre in Schengal praktiziert hat. Sie selbst hat in Deutschland als Krankenpflegerin oder hat Krankenpflegerin gelernt und hier gearbeitet und ist mittlerweile als Dr. Media in Kurdistan bekannt. Und sie ist halt auch ein Beispiel dafür, dass dieses Wissen oder das Können halt ganz viel geteilt wird, immer weiterentwickelt wird und mit ganz, also einfachen Mitteln trotzdem halt diese Entwicklung immer weiter vorangetrieben wird.
Durch sie haben sich, glaube ich, ganz viel so Gesundheitsstrukturen sowohl in den Kandilbergen als auch im Schengal und in Rojava dann aufgebaut und verbreitet. Also unter anderem durch sie.
Genau, und das Krankenhaus wurde halt im Mai 2018 eröffnet und sie hat jetzt die Aufgabe, da das zum Laufen zu bringen und dann das mit aufzubauen.
Und es gibt jetzt die Kampagne für einen Krankenwagen für Mahmud, weil der fehlt nämlich. Den haben wir jetzt gestartet oder mit ins Laufen gebracht nach der Reise. Weil sie sagen, das brauchen sie noch. Es ist auch ein bisschen unwegsames Gelände und um die Menschen schneller dahin zu bringen.
Gibt es eigentlich NGOs oder so Medico International zum Beispiel oder andere, die vielleicht da helfen oder präsent sind?
Ich erinnere mich so an einen O-Ton, so ein bisschen so, dass, ob ich sagen kann, dass Mahmud das Gefühl hat, gegenüber Rojava hinten so, wie sagt man, abzustinken oder hinten runterzufallen, aber ich habe das schon sehr stark so wahrgenommen. Und das ist ganz schön, das ist weit entfernt von Betteln oder Bitten, sondern sie reden sehr offen, sie können alles Mögliche selbst, sie brauchen uns nicht sozusagen. Aber an vielen Stellen auch zu sagen, na, das ist das, was uns fehlt und da hilft uns hier auch keiner. So, nehmt es mit, erzählt es weiter und guckt, was ihr damit macht. Und Ich finde, da klang ganz viel an, dass die Leute da überhaupt nicht lange stehen. Und auch so manchmal mein Gefühl von, alle fahren da hin und die meinten, hier kommen sehr selten Leute hin. Oder es kommen auch nicht viele Delegationen, die danach damit irgendwas tatsächlich machen, sodass da was vorangeht. So. Sondern dann kommen vielleicht mal Leute und schreiben eine Reportage als Journalistin oder so. Oder aber es gibt auch Menschen, die da hinkommen und die sagen, da war eine zum Beispiel junge kurdische Frau aus Frankreich, die da hingegangen ist, um das Bildungssystem in Mahmur zu analysieren und daraus sozusagen Vorschläge zu machen für Mahmur, wie das System reformiert werden kann und verbessert werden kann. Sowas gibt es dann. Aber das sind auch so Eigeninitiativen von Leuten, die sich damit irgendwie solidarisieren oder auch mit identifizieren.
Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 17. Oktober um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut. Tschüss.